Stimme durchhält. Ich hatte letzte Woche Vorträge abbrechen müssen, weil ich die Stimme weg war. Ich werde also relativ leise sprechen und hoffe, das Mikrofon kann aufgedreht werden. Der Brief an die Hebräer. Diese Überschrift praktisch über diesen Brief ist ja nicht inspiriert. Der wurde später so genannt, der Brief an die Hebräer. Das heißt, aus dem Brief kann man entnehmen, dass er gerichtet war an Christen, die der Geburt nach dem Volke Israel entstammten, aber Christen geworden waren. Also, wie gesagt, es wird nicht direkt der Empfänger erwähnt, wie in anderen Briefen, wo steht, an die Heiligen in Korinth oder so. Da weiß man immer so, das waren die Christen in Korinth. Hier kann man das nur indirekt erschließen. In Vers 1 des ersten Kapitels wird erwähnt, die Väter und die Propheten. In Kapitel 11 werden die Alten erwähnt. Und aus diesen Worten heraus muss man schließen, dass dieser Brief also an Judenchristen gerichtet ist, die wahrscheinlich sogar in Palästina noch lebten, weil es immer gezeigt wird, dass sie noch mit dem Opferdienst verbunden sind. Und das waren eigentlich nur die Judenchristen, die, wie gesagt, im Land Israel noch lebten. Dann der Verfasser nennt sich nicht, er ist eigentlich unbekannt. Die meisten bibeltreuen Ausleger vermuten doch, dass es Paulus ist, da in Kapitel 13 einmal Timotheus erwähnt wird. Und das kennen wir eigentlich, diese Beziehung zu Timotheus, die bestand ja vor allem von Paulus her. Wir wissen nicht, ob Petrus oder andere Schreiber des Neuen Testamentes groß Beziehung zu diesem Mann hatten. Zudem spricht Petrus in seinem eigenen Brief, im zweiten Petrusbrief, von einem Brief, den Paulus an Judenchristen geschrieben hat. Und wenn wir jetzt da anschauen, alle Briefe von Paulus, dann finden wir aus denen, wo direkt Paulus als Autor genannt wird, keinen Brief, der an Judenchristen gerichtet ist. Der Brief an die Römer, der Brief an die Kolosser, der Brief an die Epheser, das waren alles meistens Christen, die aus den Nationen, aus den anderen Völkern kamen. Und auch das ist also ein Argument dafür, dass vielleicht der Hebräerbrief doch ein Brief ist, der von Paulus stammt. Diese beiden Argumente also sind nicht ganz unzutreffend. Die Entstehungszeit dieses Briefes muss vor dem Jahr 70 gewesen sein, weil manche Stellen in dem Brief, Kapitel 9, Vers 6 und 7 und Kapitel 10, Vers 11, sprechen von dem noch bestehenden Opferdienst in Jerusalem. Und 70 nach Christus wurde durch Titus der Tempel in Jerusalem durch das römische Heer zerstört. Und danach fand kein Opferdienst mehr statt und hat seitdem nicht mehr stattgefunden für die Juden. Von daher also muss dieser Brief vor dem Jahr 70 entstanden sein. Was ist das Zweck und das Thema dieses Briefes? Nun, die Christen aus den Juden, also die dem Volk der Juden entstammten, wurden von den ungläubigen Juden, damit meine ich Juden, die nicht an den Herrn Jesus geglaubt haben, die ihn also abgelehnt haben, verfolgt. Vor allem in dem Land Palästina selbst. Ich habe da einige Stellen aus der Apostelgeschichte angegeben, wo diese Verfolgung aufgezeigt wird. Wir finden sie ja schon am Anfang, wie Petrus und Johannes sich vor dem Synedrium verantworten müssen, nachdem sie den Gelähmten geheilt hatten. Wir sehen dann, dass Stephanus gesteinigt wird und dann eine richtige Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem losbricht und die Gläubigen zerstreut werden. Und von dieser Verfolgung wird auch in diesem Hebräerbrief geschrieben in Kapitel 10 und in Kapitel 12. Also das war, warum dieser Brief geschrieben werden sollte, geschrieben wurde, um diese Christen zu ermuntern. Sie waren müde geworden in der Verfolgung, weil sie andauerte. Es wird gesagt, dass sie sogar den Raub ihrer Güter noch mit Freuden ertragen haben. Sie hatten also all ihren Besitz verloren, noch nicht ihr Leben. Sie hatten, wird an einer Stelle gesagt, noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Es war also noch nicht an ihr Leben gegangen, aber an ihren Besitz. Und das hatten sie ertragen, aber die Verfolgung hielt an und sie drohten einfach zu ermüden. Und darum mussten sie an ihre erste Liebe erinnert werden. Und es gab unter ihnen solche, die sagten, wir sind's leid, wir geben den christlichen Glauben wieder auf, der hat uns nur Schwierigkeiten eingebracht, der hat uns Nöte gebracht, wir hatten es als Juden besser. Und sie werden ermahnt, an dem christlichen Glauben festzuhalten, an vielen Stellen in diesem Brief, und werden auch ernst vor den Folgen des Aufgebens gewarnt. Das wird ihnen nämlich gleichsam gesagt, wenn ihr das aufgebt, dann habt ihr keine zweite Chance mehr. Aber das Hauptthema dieses Briefes ist, dass diesen Gläubigen Christus vorgestellt wird, und zwar in der Weise, wie viel besser er ist als die größten Personen des Alten Testamentes und wie viel besser auch der mit Christus verbundene Dienst ist. Das führt uns jetzt gleich, ja, wir haben mehrmals diese Aufforderung, auf Christus zu schauen, hinschauend auf Jesum zum Beispiel, den Anfänger und Vollender des Glaubens, nicht? Hebräer 12. Oder betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, wie wir das in Hebräer 3, Vers 1 haben. Also immer wieder diese Aufforderung, auf Christus zu sehen. Ich sagte vorhin, dass in diesem Brief gezeigt wird, dass Christus gegenüber den großen Personen des Alten Testamentes die bessere, die größere Person ist und auch alles, was mit ihm zusammenhängt, und komme damit zu wichtigen Wörtern in diesem Brief, die immer wieder auftauchen. Einmal das Wort heilig, 24 Mal, also die Stellen lese ich jetzt nicht vor, ihr bekommt ja die Dateien, da könnt ihr sie dann alle haben. 24 Mal kommt dieses Wort heilig vor. 15 Mal das Wort ewig, weil die Dinge, die sie jetzt besaßen, waren Dinge nicht nur für diese Zeit, sondern ewige Dinge. 14 Mal das Wort vollkommen. Es wird aufgezeigt in diesem Brief sehr deutlich, dass was sie hatten, gehabt hatten im Judentum, unvollkommen war. Unvollständig, aber das, was sie jetzt hatten in Christus, vollkommen ist, dass dem nichts mehr hinzuzufügen war. Und 13 Mal kommt das Wort besser vor. Das ist ein ganz besonderes Wort, immer das Bessere oder der Bessere. Und gerade diesem letzten Begriff möchte ich noch ein Schaubild widmen, diesem Wort besser. Zuerst, das Wort taucht zum ersten Mal auf in Bezug auf den Herrn Jesus selbst, auf seine Person. Dort wird gesagt, dass er um so viel besser ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen ererbt hat. Das ist das erste Mal, wo das Wort besser kommt in diesem Brief, und es wird gezeigt, Christus ist besser, er ist besser im Vergleich zu den höchsten Wesen, die im Alten Testament den Juden bekannt waren, außer Gott selbst, das waren die Engel. Da wird gezeigt, Christus ist besser. Und das ist vor allem das Thema nachher von Kapitel 1 und 2. Christus besser als die Engel. Aber damit verbunden mit dem, dass er besser ist, sind dann auch alle Dinge, die mit ihm zusammenhängen. Durch ihn haben die, die an den Herrn Jesus glauben, eine bessere Hoffnung als das Volk Israel hatte aufgrund des rein jüdischen Glaubens. Ich nenne jetzt die Stellen der Reihe nach. Es sind nicht alle Stellen des Wortes besser betreffend, aber die wesentlichen. Das alte, Gott hatte mit dem alten Volk Israel einen Bund gemacht. Gemeint ist der Bund, den er am Sinai gemacht hat, der Bund des Gesetzes. Aber in Christus gab es jetzt einen besseren, einen neuen, einen besseren Bund. Dieses Wort haben wir in Kapitel 7, Vers 22 und Kapitel 8, Vers 6. Das Volk Israel hatte Verheißungen, aber dieser neue Bund, der gründete sich auf bessere Verheißungen. Dieses Wort finden wir in Kapitel 8, Vers 6. Also in diesem Vers haben wir zweimal das Wort besser. Ein besserer Bund, der gestützt ist auf bessere Verheißungen. Dann war ja im Alten Testament dieser Bund stützte sich auf viele Opfer. Die Opfer, die auf dem Brandopferaltar dargebracht wurden, täglich, jährlich. Jetzt gab es einen neuen Bund, aber auch da war ein Opfer und das war ein besseres Schlachtopfer. Kapitel 9, Vers 23, es ist das Opfer, das Selbstopfer des Herrn Jesus. Dann ist die Rede in Kapitel 10 von einem besseren Besitz. Das Volk Israel, denen war Besitz zugesprochen worden. Einst, sie sollten in ein Land kommen, das von Milch und Honig fließt. Das sollten sie besitzen. Aber die, die jetzt an den Herrn Jesus glaubten, hatten einen noch besseren Besitz. Dann wird gesprochen in Kapitel 11, Vers 16, also ihr merkt, ich mache das durch den Brief hindurch, verfolge ich das Wort besser, von einem besseren Vaterland. Dann ist die Rede von einer besseren Auferstehung. Das ist in diesem Kapitel, wo die Glaubenshelden sind, Kapitel 11. Und da wird gesagt, dass manche ihre Männer wiederbekamen durch Totenauferstehung. Es gab ja schon Totenauferstehung im Alten Testament. Wenn wir an jenen Knaben denken, den Elisa, den Knaben der Sunamitin, nicht, der gestorben war, und Elisa holt ihn aus den Toten zurück. Aber das war im Alten Testament immer eine Auferstehung, wieder zu einem Leben hier auf der Erde, und die sind alle wieder gestorben. Und die Auferstehung, die sie jetzt erwarteten, das ist die Auferstehung, wenn der Herr Jesus kommt, für die Gläubigen, die stehen dann auf, um immer bei Christus zu sein, nicht und dann ewig mit ihm zu leben, nicht um noch einmal hier eine kurze Zeit auf der Erde zu leben, darum eine bessere Auferstehung. Lazarus ist auch auferstanden, aber das war eine Auferstehung für diese Erde wieder und er ist nochmal gestorben. Aber die hier, wenn sie sterben würden, sie würden eine Auferstehung erleben, wonach sie nie wieder sterben würden. Darum wird sie eine bessere Auferstehung genannt. Und zum Schluss, in Kapitel 12, lesen wir von dem Blut des Herrn Jesus, das besser redet als das Blut Abels. Sie müssen sich vorstellen, das Blut Abels. Abel wurde ja ermordet von seinem Bruder Kain. Dieses Blut schreit nur nach Rache. Einen anderen Ruf hat das Blut Abels nicht. Der gerechte Abel, von dem ungöttlichen Kain umgebracht, dieses Blut ruft nur nach Rache. Aber das Blut des Herrn Jesus, das hat einen sühnenden Charakter. Ich sage nicht, dass nicht der andere Aspekt auch da ist, aber ist auf jeden Fall nicht der einzige Aspekt. Der Hauptaspekt des Blutes des Herrn Jesus ist nicht der Ruf nach Rache, sondern es ist das Blut, das zur Sühnung der Sünden geflossen ist. Also alle diese Begriffe besser hängen direkt zusammen mit dieser besseren Person. Jetzt zu der Einteilung des Briefes. Ich möchte es in drei Teile einteilen. Kapitel 1 bis Kapitel 7 haben wir, ich möchte sagen, die bessere Person. Christus wird verglichen mit den Engeln, er wird verglichen mit Mose, er wird verglichen mit Josua, mit großen Männern des Alten Testamentes, er wird verglichen vor allem und hauptsächlich mit Aaron, Und wird immer gezeigt, er ist weit größer. Dann ab Kapitel 8 bis Mitte Kapitel 10 haben wir den Dienst des Herrn Jesus, alles, was mit dem zusammenhängt, was er getan hat, nicht was er ist, was er getan hat. Und dann wird gezeigt, dass dieser Dienst, und da wird er vor allem verglichen mit dem Dienst Aarons, des hohen Priesters im Alten Testament, wie dieser Dienst so viel größer ist. Und dann haben wir ab Mitte Kapitel 10 bis zum Ende des Briefes das Leben des Glaubens. Es ist ein anderes Leben, als eigentlich vor allem der Jude unter Gesetz führte, zumindest äußerlich. Eigentlich hätte auch schon der Jude im Glauben leben sollen. Habakuk sagt das nicht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Diese Stelle wird ja zitiert dann in Hebräer 10. Aber der Jude wandelte eigentlich vorwiegend im Schauen, im Ansehen der Dinge. Er hatte ein sichtbares Heiligtum. Er hatte sichtbare Opfer, diese Opfertiere, die da gebracht wurden, nicht? Er hatte einen Priester, den er angucken konnte, der da vor ihm stand. Alles war sichtbar. Und von daher lebte er nicht so sehr im Glauben. Ich meine, der durchschnittliche Jude. Nun aber das Leben eines, der an Jesus glaubt, ist, wenn es richtig geführt wird, kann nur im Glauben gelebt werden. Das ist der letzte große Abschnitt, da geht es direkt in die Praxis. Da verlassen wir ein bisschen den Boden der Lehre und kommen in die Praxis. Bloß, eins möchte ich dazu sagen, im Gegensatz zu den sonst bekannten Briefen des Apostels Paulus, finden wir meistens in seinen Briefen eine klare Trennung von Lehre und Praxis. Ich meine Trennung, dass es eben nacheinander geschrieben wird. Nicht, dass Paulus dachte, Dinge laufen auseinander. Die Praxis und Lehre gehören immer zusammen. Aber er schildert, zum Beispiel im Epheserbrief ist das ganz deutlich, erst die Lehre, Kapitel 1 bis 3. Und dann Kapitel 4 bis 6, die Praxis, die aus dieser Lehre hervorgeht. Aber da ist das sauber getrennt. Erst Lehre und dann daraus folgt eine Praxis. Während das in diesem Brief, weil die Hebräer nicht mehr so gut zuhörten, die waren so kaputt von dieser Verfolgung, dass der Schreiber immer wieder einhalten muss, Moment, jetzt wird zu viel für die. Jetzt kommen sie an ihre Grenzen, die können nicht so viel Neues auf einmal. Jetzt muss ich ihnen erstmal wieder zeigen, Praxis. Und dann schiebt er immer wieder auch in den ersten 10 Kapitel immer wieder Abschnitte ein, wo es ganz praktisch wird. Weil er ihnen gleichsam nicht zumuten möchte, so viel Lehre auf einmal vorgesetzt zu bekommen. Sie hätten der Zeit nach selbst Lehrer sein sollen, waren aber in den Anfangsschuhen stehen geblieben. Also das möchte ich als grobe Einteilung haben. Zuerst die Person Christi, dann der Dienst Christi und dann unser Leben des Glaubens. Fangen wir an mit diesem ersten Generalthema, die erhabene Person Christi. Das erste Kapitel, Thema des ersten Kapitels, Christus, der Sohn Gottes. Kapitel 2, am Anfang, da kommt schon der erste Einschub. Achtet auf das, was Christus gesagt hat. Da kommt die erste Ermahnung. Dann aber das nächste Thema, das Hauptthema von Kapitel 2, Abvers 5, Christus, der Sohn des Menschen. Beachten wir den Unterschied zum ersten Kapitel, Christus, der Sohn Gottes, Kapitel 2, Christus, der Sohn des Menschen. Der Herr Jesus ist ja beides, aber das wird hier ein wenig getrennt nacheinander vorgestellt. Dann in den ersten Versen von Kapitel 3 finden wir eine Sicht, die einmalig ist hier eigentlich, Christus, der Apostel, wird der Apostel unseres Bekenntnisses genannt. Wir werden sehen, als solcher wird er mit Mose verglichen. Dann kommt der nächste Einschub. Sie werden ermahnt, am Glauben festzuhalten, ein sehr langer Einschub. Kapitel 3, Vers 7 bis Kapitel 4, Vers 16. Also wie gesagt, die Dateien werden euch zur Verfügung gestellt. Ihr müsst nicht alles mitschreiben. Ich muss ziemlich zügig durchgehen. Dann kommt, ich möchte sagen, das Zentralthema dieses Briefes: Christus, der Hohepriester. Und hier wird er verglichen nicht mit Mose, denn Mose war kein hoher Priester, sondern hier wird er verglichen mit Aaron, dem ersten hohen Priester unter Gesetz, dem Bruder Moses. Dieses Thema, da bricht der Schreiber wieder mittendrin ab, weil er merkt, jetzt habe ich wieder so viel denen gesagt, dem brummt schon wieder der Kopf. Ich hoffe, dass euch das heute nicht auch so geht, ab und zu. Und dann schiebt er wieder eine Ermahnung ein, eine Ermahnung zum Wachstum. Sehr lang auch, Kapitel 5, Vers 11 bis Kapitel 6, Vers 20. Um dann mit dem eigentlichen Thema, an dem er dran war, weiterzumachen, dem zweiten Teil über das Priestertum Christi in Kapitel 7. Das also ist die Thematik in Bezug auf die Person des Herrn Jesus in den ersten sieben Kapiteln. Wenden wir uns jetzt den Einzelnen ein wenig näher zu. Christus, der Sohn Gottes. Christus ist größer als die Propheten. Ich weiß, wird gesagt, dass Gott ehemals zu den Vätern geredet hat, dass die Väter waren die Vorfahren dieser, die den Brief empfingen. Das waren Juden gewesen. Und Gott hatte zu ihnen geredet, zu dem Volk Israel, im ganzen Alten Testament durch Propheten. Und da heißt es, am Anfang hat er zu den Vätern geredet, durch die Propheten. Aber dann hat er zu uns, sagt er, geredet als Sohn oder im Sohn. Sieben Herrlichkeiten werden von Christus dann genannt in den ersten drei Versen. Möchte ich gerne jetzt über jede sprechen, aber die Zeit habe ich nicht. Angefangen davon, die erste Herrlichkeit, er ist der Erbe. Hat er zu uns geredet im Sohn, und dann kommt der Satz, welchen er gesetzt hat zum Erben aller Dinge. Das ist die erste Herrlichkeit. Warum ist er der Erbe aller Dinge? Weil er der Sohn ist. Ist doch klar. Und Gott hat ihn, das wäre das Erste, was gesagt wird, gesetzt zum Erben aller Dinge. Und die letzte Herrlichkeit, die genannt wird dort von dem Herrn Jesus, nachdem er das Werk vollbracht hat, er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Da wird der Blick nach oben gerichtet. Nicht? Da sollten Sie jetzt hinschauen, zu dieser Person, die zur Rechten Gottes sitzt. Sieben Herrlichkeiten. Dann wird, das sind nur die ersten drei Verse, unwahrscheinlich gehaltvoll schon. Dann wird gezeigt, Christus ist größer, wie ich das schon sagte, als die Engel. Und es ist interessant, sieben Zitate aus dem Alten Testament dienen als Beweis. In den Versen 4 bis 14. Sieben Zitate. Das erste Zitat, du bist mein Sohn. Da wird gesagt, zu welchem der Engel hat er je gesagt? Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das erste Zitat. Und das letzte Zitat von diesen sieben ist, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Das ist interessant, dass das letzte Zitat sehr korrespondiert mit dem da oben, mit der siebten Herrlichkeit, er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist genau das Entsprechende. Christus zur Rechten Gottes. Dann Kapitel 2, nachdem also er als der Sohn Gottes verglichen wurde mit den Engeln, kommt dieser kurze Einschub, eine Warnung. Sie, die aus den Juden kamen, kannten das Gesetz. Das Gesetz war ihnen vermittelt worden durch Vermittlung von Engeln. Übrigens etwas, was wir im Alten Testament nicht lesen. Aber dort wird es gesagt im Hebräerbrief, dass Engel bei dieser Übermittlung des Gesetzes eine Rolle gespielt haben. Welche auch immer, es wird nur hier erwähnt, während das Evangelium ist nie durch Engel verkündigt worden. Nie. Und damit nie etwas zu tun, denn das Evangelium ist zuerst durch den Herrn Jesus selbst verkündigt worden. Und dann später durch die Apostel und alle weiteren, die Evangelisten dann bis heute. Und weil jetzt, wenn ein Jude das Gesetz ablehnte, ein Jude, dann war das schon ganz schlimm. Aber das war von Engeln gegeben worden. Aber dann war doch gerade erst gezeigt worden in Kapitel 1, der Herr Jesus ist größer als die Engel. Viel größer. Wenn man jetzt das ablehnte, was er brachte, nämlich das Evangelium, dann war die Konsequenz noch ernster, als das praktisch zu verwerfen, was von Engeln gegeben worden war, das Gesetz. Das ist also die erste Ermahnung. Dann kommt das zweite Thema, Christus in Kapitel 2, das zweite große Thema, der Sohn des Menschen. Gott wurde ja Mensch. Das Wort, wie es Johannes 1 sagt, wurde Fleisch. Und als solcher ist er der Sohn des Menschen. Und es wird zuerst gezeigt in den Versen 5 bis 9, der Zusammenhang von Christus in diesem Charakter als Sohn des Menschen und den Engeln. Diesen Engeln übrigens, deren er sich nicht annimmt, für die er nicht gekommen ist. Eins war der Herr Jesus auf der Erde, wird gezeigt. Da war er unter die Engel erniedrigt. Wird die Begründung gegeben wegen des Leidens des Todes. Es gab einen Moment, als der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha hing. Da war er für einen kurzen Moment unter den Engeln. Und zwar ganz einfach, Engel sterben nicht, können nicht sterben. Aber der Herr Jesus ist gestorben. Und da im Tod war er erniedrigt unter die Engel. Das sagt Psalm 8 nicht. Und das wird hier zitiert in Hebräer 2. Für einen kurzen Moment unter die Engel erniedrigt. Jetzt ist er im Himmel. Jetzt kommt der Gegensatz. Mit Ehre, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Der einst unter die Engel erniedrigt war, jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Engel tragen übrigens nie Krone. Nie. Wir werden einst Kronen tragen. Engel nicht. Warum? Engel sind keine Herrscher. Und wenn sie noch so groß sind, sie sind immer nur Diener. Ich habe noch keinen Diener mit einer Krone gesehen. Das passt nicht zum Diener. Engel sind nur Diener. Und sie können noch so gewaltige Diener sein. Sie sind gewaltig. Aber sie sind niemals Herrscher. Aber der Herr Jesus, er ist mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und dann wird er wieder auf der Erde sein. Das ist der Blick ins tausendjährige Reich. Alles wird ihm, nicht den Engeln, unterworfen. Da heißt dieser Satz, nicht den Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen. Ja, das ist also sein Zusammenhang als Sohn des Menschen in Bezug auf die Engel. Einst unter ihnen für einen kurzen Moment, als er starb. Jetzt hoch erhoben. Und wenn er wieder auf diese Erde kommt, dann wird ihm alles unterworfen sein und nicht den Engeln. Sie sind nie Herrscher. Und dann kommt, das ist ganz interessant, wenn Christus als der Sohn Gottes in Kapitel 1 vor uns war, dann sehen wir dort nie einen Zusammenhang zwischen ihm und uns Menschen. Kommt keiner, wird nicht erwähnt. Da ist nur der Vergleich Christus und die Engel. eben Christus, der Sohn Gottes, praktisch, der im Himmel war, nicht? Und die Engel waren auch im Himmel. Und wie ist er denn im Vergleich zu diesen anderen himmlischen Wesen? Größer. Aber jetzt als Sohn des Menschen, da ist er ja Mensch. Und jetzt kommen plötzlich nicht nur im Vergleich zu den Engeln, da ist er auch als Mensch sogar größer. Aber bis auf diese eine Ausnahme, zeitlich, kurze Zeit des Todes, aber als Sohn des Menschen ist er natürlich jetzt verbunden mit Menschen. Und diesen Menschen hat er sich angenommen im Gegensatz zu den Engeln. Er nennt sie Brüder. Diese Menschen, natürlich nicht alle Menschen, sondern die, die an ihn glauben, weil sie wie er Gegenstand des einen Ratschlusses Gottes sind. Das wird dort gezeigt, er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen, weil sie alle von einem sind. Und gemeint ist, glaube ich, der Ratschluss Gottes. Christus und die Versammlung sind Gegenstand dieses einen Ratschlusses Gottes. Er nennt sie Brüder. Er hat wie sie an Fleisch und Blut teilgenommen. Er hat wie sie auch an den Leiden teilgenommen. Das finden wir dort auch. Und zwar an den Leiden, um uns jetzt verstehen zu können. Aber hier haben wir drei Dinge in Bezug auf uns gesagt. Er nennt uns Brüder. Er ist uns gleich geworden. Und er hat gelitten, wie Menschen gelitten haben. Leiden. Er hat noch mehr gelitten, aber er hat auch gelitten, wie Menschen leiden. Und darum kann er uns verstehen. Dann kommen wir zu der nächsten, war ein bisschen zu schnell, zu der nächsten Herrlichkeit, Christus, der Apostel. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 1, betrachtet nun den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesu. Apostel und hoher Priester, das sind zwei verschiedene Titel des Herrn Jesus. Lass mich eins sagen. Ein Apostel, Apostolos, das ist der Deutsch, das ist ein griechisches Wort, ist das der Gesandte. Als Apostel wird der Herr Jesus gesehen als von Gott kommend zu den Menschen. Von Gott gesandt zu den Menschen. In diesem Charakter ist er der Apostel, der von Gott gesandt wurde zu den Menschen. Der hohe Priester geht einen eigentlich umgekehrten Weg. Der Herr Jesus war hier auf der Erde bei den Menschen. Und dann ist er zu Gott zurückgekehrt, um dort jetzt bei Gott als hoher Priester für uns zu sein. Noch einmal, als Apostel kam er von Gott zu uns Menschen. Als hoher Priester ist er von den Menschen zu Gott gegangen, um uns dort zu vertreten. Es ist also eigentlich eine genau entgegengesetzte Bewegung. Als Apostel von Gott zu den Menschen, als hoher Priester der, der von den Menschen kommt, zu Gott geht und uns dort bei Gott vertritt. Christus als Apostel mit Mose verglichen. Jetzt wird auch, wir hatten vorhin gesehen, er ist größer als die Engel. Sowohl als der Sohn Gottes, da ist es eigentlich selbstverständlich, als aber auch als Mensch größer als die Engel. Jetzt wird er mit dem größten Mann des Volkes Israel im Alten Testament verglichen, mit Mose. Ich war der Blindgeborene dort in Johannes 9. Da hatte der Herr Jesus doch seine Augen geöffnet. Und dann kommt er zu den, muss er sich verantworten vor den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und dann sagen sie, du bist meinetwegen Jünger dieses Jesus, wir sind Moses Jünger. Mose war der große Mann im Volke Israel. Es ist interessant, in 2. Mose 14 beim Durchzug durchs Rote Meer, da heißt der letzte Vers, sie glaubten an den Herrn, an Jehova, und an Moses seinen Knecht. Das ist die einzige Stelle im Worte Gottes, wo Menschen an einen Menschen glauben, außer an der Person des Herrn Jesus, der auch Mensch war. Aber nur da steht es, sie glaubten an Mose, nicht sie glaubten Mose. Das taten sie auch zum Teil, aber sie glaubten an Mose, steht dort. Also das war schon eine riesengroße Person für dieses Volk Israel. Und mit dieser Person wird Christus verglichen. Als Hoherpriester, er ist ja der Apostel und Hoherpriester unseres Bekenntnisses, wird er mit Aaron verglichen, dem Bruder Moses, weil der war ja Hoherpriester im Volk Israel. Und wie gesagt, das ist das Zentralthema sogar des Hebräerbriefes. Es gibt Dinge, die, wenn man Vergleiche macht, dann gibt es Dinge, die sind ähnlich und es gibt Dinge, die sind verschieden zwischen diesen Personen, die verglichen werden. Wenn er mit Mose verglichen wird, gibt es eine Übereinstimmung. Christus ist treu in seinem Haus. Das Haus Christi ist die Gemeinde. Der Nachsatz heißt, dessen Haus wir sind. Ja? Moses ist treu auch in dem Haus. Das Haus ist dort nicht seine persönliche Familie, die er ja auch hatte. Manchmal wird das ja als Haus bezeichnet. Sondern es ist die Stiftshütte. Es ist dieses Heiligtum während der Wüstenreise. Das wird Mose, es ist ja gebaut worden aufgrund der Dienstanweisungen Moses. Moses hat von Gott den Bauplan bekommen und er hat dann den anderen gesagt, so müsst ihr bauen. Und darum wird es gesagt, es ist das Haus, in dem Mose war. Die Stiftshütte. Beide waren treu, der Jesus und Mose, in Bezug auf das jeweilige Haus. Aber es gibt Unterschiede. Christus ist der Erbauer und der Besitzer. Und von ihm wird gesagt, er ist Sohn über sein Haus. Mose ist nur Diener in dem Haus. Es gehörte ihm nicht. Er war auch nicht letzten Endes der Konstrukteur, denn Gott hatte den Bauplan gegeben und er war nur ein Diener im Haus. Christus dagegen ist Sohn über sein Haus. Das ist also der gewaltige Unterschied. Dann kommt der nächste Einschub. Es war ja hier jetzt schon, wir merken, jetzt sind wir mittendrin, wo dieser Brief sich bewegt. Es ist ein Brief an Judenchristen, die das Alte Testament kannten. Mose war ihnen bekannt. Dieses Heiligtum in der Wüste war ihnen bekannt. Und jetzt wird gezeigt, was war denn mit dem Volk Israel, als es durch die Wüste ging? Sind sie denn alle schön nachher in Kanaan gewesen, die aus Ägypten ausgezogen sind? Alle, die ausgezogen sind, waren die nachher im Land? Oh nein. Alle über 20 Jahre alt, außer Josua und Kaleb, sind in der Wüste gestorben. Die Jugendlichen, die Kinder und die geboren wurden in der Wüste, die kamen an, aber die über 20-Jährigen waren ja dann 60 und älter, als sie am Ende der Wüstenreise waren. Wären sie 60 und älter gewesen, waren nicht angekommen. Also, als das Volk Israel ins Land kam, die hatten also eine niedrige, wie nennt man das, so Durchschnittslebensalter, nicht? Die hatten nur 2 über 60. Josua und Kaleb, alle anderen waren maximal 60, nicht? 20 plus 40. Ich weiß nicht, was wir jetzt in Deutschland gerade haben, so ein Durchschnittsalter. Ja. Also sie werden gewarnt dort vor Verhärtung und Unglauben. Das Volk Israel zeigte Unglauben in der Wüste. Israel, wie gesagt, wird als mahnendes Beispiel vorgestellt. Dann ist die Rede vom Ruhen, die Ruhe, die durch das Evangelium kommt. Und dann, also eine innere Ruhe. Dann die Ruhe am Ende der Wüstenreise. Wird gezeigt, dass das Volk Israel nicht in die Ruhe gekommen ist. Als sie das Land eingenommen hatten und wenn sie Gott in allem gefolgt wären, dann wäre Ruhe eingetreten. Aber sie trat nicht ein, weil sie fielen dann in Götzendienst. Dann hat Gott die umliegenden Völker immer wieder benutzt, um sie zu züchtigen. Sie kamen nicht zur Ruhe. Es gab eine ganz, ganz kurze Zeit mal, es gab einen König, der keinen einzigen Krieg geführt hat. Das war der König Salomo. Eine kurze Periode. Und dieser König Salomo ist natürlich ein Vorbild von Christus, wenn er einmal im tausendjährigen Reich herrschen wird. Nicht? Da wird auch Friede sein. Salomo heißt ja Friede, Shalom. Aber sonst war unter jedem König Krieg, die ganze Richterzeit über Krieg, 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 immer wieder Krieg. Sie waren nicht in Ruhe. Nein, aber wenn der Herr Jesus uns zu sich führt, dann werden wir in ewiger Ruhe sein. Aber bis dahin gehen wir gleichsam, so ist hier die Parallele, so wie das Volk Israel durch die Wüste ging. Das ist immer der Blickwinkel. Es ist eigentlich nicht im Hebräerbrief der Blickwinkel Israel im Land, sondern Israel auf der Wüstenreise. Das sind immer die Vergleiche. Und so gehen wir praktisch durch diese Welt. Diese Welt ist für den Glauben eine Wüste. Sie bietet für den neuen Menschen nichts, nur für den alten. Und dass wir da durchkommen, dass wir nicht praktisch in der Wüste müde werden und liegen bleiben, aufgeben, da werden uns dann zwei Hilfsmittel vorgestellt. Einmal das Wort Gottes, das schärfer ist wie jedes zweischneidige Schwert. Und dann das Gebet. Das ist Ende von Kapitel 4. Und bei diesem Thema Gebet, da wird das nächste große Hauptthema schon eingeführt. Nämlich, da lesen wir, dass wir, ich will diesen Vers lesen, Kapitel 4. Da heißt es, dass wir Freimütigkeit zu haben, Vers 16, zu Freimütigkeit haben, hinzuzutreten zu dem Thron der Gnade, um Barmherzigkeit zu empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Also wir sehen, wir sind in schwierigen Umständen, wir brauchen Hilfe. Und da ist das Gebet da. Und der Thron der Gnade, das ist natürlich alles Anspielung auf das Alte Testament, möchte ich jetzt nicht so noch nicht näher darauf eingehen, aber da in diesem Thron der Gnade, da wird uns gesagt, dass dort der Herr Jesus ist, unser großer hoher Priester. Er ist dort an dem Thron der Gnade. Er vertritt uns dort und da, wie gesagt, in diesem Zusammenhang das Gebet, was uns hilft, nicht müde zu werden, Hilfe zu erbitten, da wird dieses Thema angeschnitten. Der Herr Jesus, unser Hohepriester. Christus als Hohepriester, wenn er als Apostel mit Mose verglichen wird, wird er als Hohepriester mit Aaron verglichen, dem ersten hohen Priester Volk Israel. Unterschiede. Hier überwiegen bei weitem die Unterschiede. Es gibt auch Gleichheit. Erstens, Christus, Kapitel 4, Vers 14, lesen wir das. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, wen? Heißt nicht den Sohn des Menschen hier, den Sohn. Unser hoher Priester, den wir haben, er ist der Sohn Gottes. Was war Aaron? Das lesen wir in Kapitel 5, Vers 1. Denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester. Haben wir den Unterschied. Der Herr Jesus, unser hoher Priester, ist der Sohn Gottes. Die alten Priester im Alten Testament, angefangen bei Aaron, aus den Menschen genommen. Zweiter Unterschied. Christus hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Zu Schwachheit gehört Müdigkeit, mangelnde Konzentration, alles solche Dinge sind Schwachheiten. Das sind nicht Sünden, das sind Schwachheiten. Hunger, Traurigkeit, alles solche Dinge gehören zu Schwachheiten. Oder ich meine Traurigkeit, die vielleicht so ein bisschen mutlos macht, nicht? Er wurde in allem versucht wie wir, darum hat er Mitleid mit uns. Was wird von dem Aaron gesagt? Was sehr ähnlich ist, da wird gesagt, dass er Nachsicht hat. Aber dann wird gesagt, Nachsicht mit den Irrenden. Ach, Irrenden, das ist nicht nur Schwachheit, nicht? Das ist schon ein bisschen mehr. Nachsicht mit den Irrenden, warum? Weil er auch selbst mit Schwachheit behaftet war. War auch ein schwacher Mensch eben nur. Und darum, ist, meine ich, ist ein Unterschied. Christus hat Mitleid. Aaron muss Nachsicht haben, weil er selbst mangelhaft ist. Kann er andere nicht so hart beurteilen, nicht? Würde er ja immer sich selbst verurteilen. Christus, das lesen wir in Vers 15b, ist in allem versucht worden, ausgenommen die Sünde. Christus konnte nie zur Sünde versucht werden, weil Sünde nicht in ihm war. Aaron musste für sich selbst opfern für die Sünde, wird uns Kapitel 5, Vers 3 gesagt. Und deswegen muss er wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünde. Das sind also alles Unterschiede. Nicht? Christus nicht einmal versucht worden zur Sünde. Nicht einmal versucht worden zur Sünde. Aber Aaron musste sogar opfern für eigene Sünde. Alles Unterschiede. Was ist gleich? Beide wurden von Gott berufen. Das ist Kapitel 5, Vers 4 und 5. Aaron wurde von Gott berufen. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht. Auch Christus ist von Gott berufen. Das ist Gleichheit. Aber viel mehr Unterschied. Dann werden uns in einem ganz, ganz besonderen Abschnitt, der mich die letzte Zeit sehr oft beschäftigt hat, die Tage des Herrn Jesus werden die Tage seines Fleisches genannt und die Resultate von dem, was er in diesen Tagen getan hat, als er hier auf der Erde war. In Vers 5 und 6 wird der Herr Jesus zweimal angeredet. Du bist, in Kapitel 5, du bist mein Sohn, ein Zitat, das wir schon in Kapitel 1 hatten. Und dann das Zitat in Vers 6, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Zwei Aussagen Gottes. Und mir ist so deutlich geworden, wann Gott das gesagt hat zu seinem Sohn. Das erste, du bist mein Sohn, da sagt der Nachsatz ganz klar, wann das gesagt wurde. Heute habe ich dich gezeugt. Diesen Satz hat Gott gesagt, als der Herr Jesus als Mensch gezeugt wurde in Maria. Geschwister, das ist ganz heilig, was wir jetzt betrachten. Nicht? Da ist Gott der Heilige Geist, er überschattet diese Jungfrau, sie wird schwanger. Und da sagt Gott zu diesem Keim praktisch, der da entsteht in Maria, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ganz wunderbarer Vers. Es steht also am Anfang bei seiner Menschwerdung, hat Gott das gesagt. Und wann hat er das zweite gesagt? Du bist Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Das hat Gott gesagt, als der Herr Jesus zurückgekehrt ist in den Himmel. Da hat Gott ihn begrüßt als Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Er hat gesagt, du bist Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Die erste Aussage war also, als er Mensch wurde. Die zweite Aussage war, als er zurückgekehrt ist in den Himmel. Und was lag dazwischen, zwischen diesen beiden Aussagen? Nun genau das, was wir haben in Vers 7. Der in den Tagen seines Fleisches. Das war die Zeit dazwischen. Die Zeit, wo er als Mensch hier auf der Erde war. Gottes Wort ist wunderbar. Zwei Aussagen, die genau diese Zeit eingrenzen. Die Zeit, der Tage seines Fleisches. Zwischen diesen beiden Anreden liegt sein leidvolles Leben des Gehorsams auf der Erde. Und durch diese Leiden vollendet in der Erfahrung, weil er das vorher nicht erfahren hat, Leid, ist er einerseits der Urheber ewigen Heils geworden und zweitens der hohe Priester. Es ist interessant, der Urheber des ewigen Heils nicht für alle Menschen, sondern für alle, die gehorchen. Und vorher wird gesagt, dass er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt hatte. Da ist also vom Gehorsam, das ist ja in Jesus die Rede. Und dann ist die Rede, ja, wie komme ich denn zu diesem Heil, indem ich gehorsam bin? Gemeint ist ja Gehorsam, dass ich Buße tue, nicht? Gott gebietet allen Menschen, Buße zu tun. Und dieser grundlegende Gehorsam, sich vor Gott zu beugen, hat das jeder hier im Raum getan? Ist er einmal zu Gott gekommen, im Bekenntnis seiner Schuld? Das ist der erste Gehorsamsschritt, den Gott verlangt. Und das ist dann zum ewigen Heil. Es kommt der dritte Einschub lang, der von Kapitel 5, 11 bis 6, 20 ein sehr ernstes Abschnitt, wo dieser geistliche Rückgang der Hebräer beschrieben wird. Der Zeit nach hätten sie Lehrer sein sollen, aber sie waren stecken geblieben im geistlichen Wachstum, mussten ihnen die Dinge des Anfangs nochmal gesagt werden. Da sollten sie aber nicht stehen bleiben beim Wort vom Anfang des Christus. Dann wird in allem deutlich gezeigt, wenn ihr, und darunter waren einige in Gefahr, wegen der Verfolgung zu sagen, wir hören auf, es hat keinen Wert, das ist zu schlimm, was wir uns eingehandelt haben durch den Glauben an den Herrn Jesus, Verfolgung bis Übermaß, wir kehren zurück zum Judentum. Denn das war klar, in dem Moment, wo sie jetzt den Glauben an den Herrn Jesus ableugneten und in den Schoß des Judentums zurückkam, in dem Moment hörte die Verfolgung seitens der Juden auf. War's gut. Später erging das ja allen Christen so in Bezug auf die römische Staatsreligion. Wurde auch gesagt, ja, ihr müsst nur den Kaiser anbeten. Wenn ihr dem Kaiser Opfer bringt, alles in Ordnung, nicht? Manche Christen sind umgefallen, die nicht umgefallen sind, die kamen in die Arena. Das war aber die Verfolgung, weil die römische Staatsreligion abgelehnt wurde. Hier war die Verfolgung, weil das Judenchristen waren, die von den Juden, die nur am Judentum festgehalten haben, die den Herrn Jesus nicht angenommen haben, die von diesen verfolgt wurden. Und wenn sie jetzt zurückkehrten zum Judentum, das ist die Sünde des Abfalls, dann würde es für sie kein Opfer mehr geben. Das Einzige, was sie retten konnte, hatten sie dann über Bord geworfen und dann gab es für sie keine zweite Chance. Aber dann sagt der Apostel Paulus, wenn ich auch diese Gefahr, oder der Schreiber, sage ich mal besser, wir wissen ja nicht, ob es Paulus war, wenn ich auch diese Gefahr bei euch sehe, eigentlich glaube ich das nicht. Ich glaube, dass das, was in euch ist, echt ist. Ihr habt doch bis jetzt so viel schon ertragen. Und das zeigt mir doch, der Glaube bei euch ist nicht nur etwas Übernommenes, sondern ist wirklich echt, der ist von innen her. Ich denke eigentlich, dass ihr da nicht hineinfallen werdet. Aber er sah, wie sie schwankten. Und doch hatte er die Hoffnung, dass das nur vorübergehend war und dass sie wieder feststehen würden. Und dann wird ihnen, mal sagen, der Stammvater des Volkes Israel vorgespielt, eine andere große Persönlichkeit des Volkes Israel vor Mose, Abraham, der Vater dieses Volkes. Da wird gezeigt, wie auch er in Schwierigkeiten war und wie sein Glaube standgehalten hat. Er hat standgehalten, weil er an Gottes Verheißung festgehalten hatte und an einem Schwur, den Gott getan hat. Und diese zwei Dinge sollten auch ihnen, die Verheißung, die sie in Christus hatten, und das, was Gott in Bezug auf Christus geschworen hatte, sollte auch ihnen Trost und Hoffnung sein. Und dann wird auch noch gezeigt, dass auch Christus selbst ja durch Nöte gegangen ist, dass er unser Vorläufer ist und dass er jetzt im Heiligtum ist. Und mit dem letzten Punkt, nämlich Christus, der als hoher Priester ins Heiligtum eingegangen ist, kehrt er dann zu diesem Hauptthema, was er im Moment vor sich hat, der Vergleich von Aaron und dem Herrn Jesus als hoher Priester, kehrt er zu diesem Punkt zurück. Jetzt sind wir Anfang Kapitel 7. Und jetzt war für einen Juden noch eine Schwierigkeit. Alle Priester im Judentum entstammten einer Familie, nämlich waren Nachkommen Aarons. Es gab in Israel keinen anderen, der hätte Priester sein können, außer er konnte seine Abstammung von Aaron nachweisen. Darum haben die Juden sehr sorgsam ein Geschlechtsregister geführt. Und das war dann sogar einmal, als sie in die babylonische Gefangenschaft kamen, auf der Flucht und in diesen Kriegsumständen, waren solche Dinge, die zu Hause sicher sehr sorgfältig aufbewahrt wurden im Allgemeinen, diese Nachweise, ihr ganzer Stammbaum, da waren diese schriftlichen Nachunterlagen verloren gegangen in diesen Kriegswirren und in der Gefangenschaft. Und als sie dann zurückkehrten aus der Gefangenschaft, da sagten einige, ja, wir sind Priester. Ja, zeig das mal. Habt ihr die Unterlagen, dass ihr da abstammt von? 70 Jahre waren vergangen, ja. Nee, verloren gegangen. Und dann hat man nicht gesagt, ihr seid keine, aber sie konnten so lange keinen praktischen Priesterdienst ausüben. Wir wissen, bis Gott durch Offenbarung es klar machen würde, ja doch, das ist wirklich ein Priester. Also ich will damit nur sagen, es war ganz wesentlich, jemand konnte nicht Priester werden im Volke Israel, wenn er nicht seine Abstammung von Aaron in irgendeiner Form nachweisen konnte. Und der Herr Jesus war eindeutig, stammte nicht von Aaron ab. Ich meine jetzt als Mensch. Er war aus dem Stamm Juda, nicht aus dem Stamm Levi. Er stammte aus dem, er war ein Nachkomme Davids. Und David war aus dem Stamm Juda, aus dem königlichen Stamm, aber nicht aus dem priesterlichen Stamm. Also auf der Erde hätte der Herr Jesus nie Priester sein können. Ich meine in Israel, weil er einfach nicht aus der richtigen Linie kam. Er war ein Nachkomme, wie gesagt, von Juda, dem Sohne Jakobs, und nicht von Levi, von dem Aaron abstammte. Und dann wird gezeigt, dass es im Alten Testament schon einen Priester gab, außerhalb des Volkes Israel, sogar bevor das Volk Israel überhaupt entstand, ein Mann, der zur Zeit Abrahams gelebt hat, dieser Melchisedek. Und dann wird gezeigt, dass dieser Mann größer war als Abraham, obwohl nur in einem Kapitel im Alten Testament über einige Verse von diesem Mann berichtet wird. Da war Abraham zurückgekehrt von der Befreiung Lots, sein Neffe, der weggeführt worden war bei kriegerischen Handlungen. Er hatte ihn befreit. Und jetzt wollten sich die Könige, denen er geholfen hatte, bei Abraham bedanken. Da kommt plötzlich dieser Mann auf, Melchisedek, König von Salem, Priester der Gerechtigkeit. Und er segnet Abraham. Und dann sagt das Neue Testament, ohne Zweifel wird der Geringere vom Besseren gesegnet. Abraham stand unter Melchisedek, der ihm die Hände auflegte. Und Abraham hat dann von all seiner Beute diesem die er gemacht hatte, dem Melchisedek den zehnten Teil gegeben. Und in Israel war es so, dass der Stamm Levi, wo die Priester herausstammten, bekam den zehnten vom Volk. Jeder Israelit musste den zehnten von seinem Besitz diesem Stamm geben. Das war dann für die Priester, die keinen eigenen Besitz hatten im Land Israel. Die waren ja völlig für Gott da. Und dann wurden sie versorgt vom Volk mit durch den Zehnten. Und dann wird gesagt, ja Moment, aber der Vater von Levi, der Abraham, da wo Aaron dann letzten Endes herkam, der hat den Zehnten gegeben, diesem Melchisedek. Also ist er viel größer, dieser Melchisedek, als die Nachkommen Abrahams. Denn eigentlich haben die Nachkommen Abrahams indirekt diesem Melchisedek auch den Zehnten gegeben. Dann wird als nächstes gezeigt, wie dieses Priestertum Christi, und er wird, wie gesagt, wird gesagt, der Jesus, der hat nicht das Priestertum nach der Ordnung Aarons. Nein, da hätte er nie Priester sein können. Er hat das Priestertum, das sich stützt auf diesen Melchisedek. Und das ist dem Priestertum der Leviten weit überlegen. Ja, will ja jetzt. Wird dann gezeigt, dass Aaron ohne einen Eidschwur Priester geworden ist. Gott hat keinen Eid geschworen, als er Aaron einsetzte. Aber als er den Herrn Jesus als Priester einsetzte, da hat Gott geschworen. Und da wird gesagt, ja, dass dieser Priesterdienst dann doch einen höheren Wert trägt, wenn er mit einem Eidschwur praktisch angefangen hat. Dann Priester im Alten Testament, wieder ein Vergleich, sie sind alle gestorben, einer nach dem anderen. Wir wissen, als Aaron da auf den Berg ging, um zu sterben, dann wurden ihm die Kleider ausgezogen, seine hohen priesterlichen Kleider. Die wurden nicht mit ins Grab gegeben. Nicht? Und diese Kleider wurden dann seinem Sohn Eleasar übergelegt. Der erste Priester war gestorben und nun kam der zweite. Christus aber bleibt in Ewigkeit. Wie viel größer ist dann auch sein Priestertum? Und dann das Ende von Kapitel 7, Christus, der vollkommene hohe Priester. Ja, damit haben wir das erste, die erhabene Person Christi. Ich weiß, im Überschallflug, ja, drüber gegangen, vor uns gab, noch einmal größer als die Engel, Kapitel 1 und 2, in beiderlei Hinsicht, sei es als der Sohn Gottes, sei es als der Sohn des Menschen, größer als die Engel, dann größer als Mose, der Gesetzgeber des Volkes und vielleicht die dem Judentum wichtigste Persönlichkeit, größer als dieser Apostel, also als der Apostel Jesus Christus, der von Gott gesandte, größer als Mose. Dann hatten wir gesehen, größer, ganz kurz nur hatte ich das angedeutet, größer als Josua. Josua führte das Volk ins Land, das hat ja nicht Mose getan. Mose ist außerhalb des Landes gestorben. Gott hat ihn noch auf den Berg geführt. Er durfte das ganze Land sehen, aber nicht einziehen ins Land. Er hatte Gott in einer Situation nicht geehrt und dann verweigerte Gott ihm den Zutritt in das Land. Er war dann doch im Land, oder? Ja, als der Herr Jesus auf dem Berg der Verklärung war, da erschienen ihm Mose und Elia. Da war er im Land, nicht? Nach seinem Tod. Aber das ganze Land durfte er sehen, er ist nicht eingezogen ins Land. Nein, das hatte Josua getan. Er führte das Volk durch den Jordan ins Land, aber nicht in die Ruhe. Krieg alle Tage Josuas bis ans Ende und es hörte nicht auf, die Zeit der Richter hindurch. Aber der Herr Jesus, er führt in die Ruhe ein. Er ist größer als Josua. Und dann, wie gesagt, das große Hauptthema. Der Herr Jesus als hoher Priester. Größer, weit größer als Aaron. Und jetzt machen wir Pause und nach der Pause kommen wir dazu dem Bereich, dass alle Dinge, die mit dem Dienst des Herrn Jesus zusammenhängen, auch größer sind als all die Dinge, die das Volk Israel besaß. Also wir kommen zu dem erhabenen Dienst Christi.